Richtig cool. Eine Menge Nachmacher dabei gewesen. Die Explorer gehen jetzt in ihr Programm rüber. Also alle ab 10, 11, 12, 13-Jährigen können hier bleiben, müssen sie aber nicht, können auch mit rausgehen. Was haben wir gerade gesehen? Eine Person ist irgendwie da und sie kommt und alle fangen an, das irgendwie nachzumachen, zu imitieren. Und genau das wollen wir hier sein in der FIG Oldenburg. Wir wollen Nachmacher sein. Einfach Nachmacher sein. Beobachten, was passiert da? Manchmal gesehen, okay, einer kommt nicht ganz mit, wird daran erinnert, wird mit reingenommen, hey, sei auch mit dabei, mach auch mit, hier hast du eine gelbe Jacke, mach mit uns zusammen den, der vorne sitzt, nach. Und es sieht so einfach, ein bisschen witzig auch aus, aber das ist das, was wir tun wollen. Beobachten, verinnerlichen, was passiert da? Und imitieren, kurz nachmachen. Denk gerade so an das Headbanging von Benny, wer da noch alles mitgemacht hätte oder wer da raus gewesen ist. Und wir sind nicht die Ersten als FIG Oldenburg, die so sein wollen, die also andauernd irgendjemanden wie nachmachen. Da gab es schon mal jemand oder eine Gemeinde vor 2000 Jahren in Antiochia. Noch so eine Jesus-Nachmacher-Gemeinde. 2000 Jahre her und die haben auch jemand nachgemacht, nämlich Jesus. Und das hat eine Konsequenz gehabt. Sie erhielten einen neuen Namen. Diese Gemeinde, diese Menschen erhielten den Namen Christianus, also die Mehrzahl von Christos, griechisch. Und zu Deutsch heißt das Christen. Also damals in Antiochia eine Gemeinde. Und man merkt, interessant, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus ist in den Himmel gefahren. Aber jetzt fängt es an, dass überall so kleine Christusse sind, die so leben, wie Jesus gelebt haben, die auf Gott vertrauen, die Jesus irgendwie nachmachen und sie kriegen diesen Namen abgestempelt, Christen. Lauter Christusse, diesen Jesus, der nicht mehr hier auf der Erde ist, irgendwie nachmachen. Und das ist irgendwie ansteckend. Man hat das Gefühl, da läuft jetzt nicht nur noch einer rum, sondern überall sind so welche, die einen an Jesus erinnern. Es werden immer mehr Christusse, sie sind mit Gott unterwegs. Sie machen Jesus nach. Sie erzählen von ihrem Glauben, das, was sie erleben und wer Gott für sie ist. Und das hat krasse Auswirkungen auf ihr Umfeld. Und das machen wir nun wieder nach. Wir wollen das auch irgendwie Jesus ähnlicher werden als Gemeinde. Unser Schwerpunkt dieses Quartal, Ähnlichkeit. Wie ist Jesus? Was tut er? Und was davon können wir nachmachen, imitieren? Imke hat ein krasses Beispiel erzählt, lieben, als ob man nie verletzt worden wäre. Ihre Sache gerade. Was ist deine Sache? Was hast du vielleicht vorhin aufgeschrieben, wo du merkst, wow, das begeistert mich an Jesus, das fordert mich heraus. Und ich möchte eigentlich lernen, wie jemand, der auf so einem Stuhl sitzt und Jesus anschaut und sagt, wow, das gefällt mir, das gucke ich mir mal genauer an, das eben nachzumachen. Das kann man ganz gut, indem man in der Bibel liest, gibt 4 Evangelien, vielleicht mal ein Evangelium lesen und alles aufschreiben, was dich an Jesus begeistert, wo du merkst, boah, krasser Charakterzug, boah, krasse Entscheidung, krass, was er da getan hat, wie er mit Menschen umgegangen ist und dann mal gucken, boah, was davon möchte ich auch mal angehen? Wo möchte ich das, was ich da sehe, was mich so selber bewegt, wo ich merke, das wünsche ich mir von anderen Menschen, damit selber anzufangen und das nachzumachen. Eine Sache müssen wir nicht nachmachen und das ist der Tod von Jesus am Kreuz. Der reicht aus für alle Zeiten. Es gibt Sachen bei Jesus, die können wir nachmachen und andere Sachen, die sind einmalig, die hat er getan und davon sind wir erlöst, befreit und können das für uns annehmen und müssen das nicht nachmachen. Wir glauben, das Beste, was du in deinem Leben tun kannst, ist Jesus nachzumachen. Das ist das Beste, was am meisten deinem Leben geben kann. Zumindest, wenn es gut werden soll. Dann ist der beste Schritt, Jesus nachzumachen. Wir sind aktuell Jesus auf der Spur im Römerbrief. Haben wir neu gestartet, Buchreihe über den Römerbrief, den Paulus schrieb. Und irgendeiner meinte, hey, ist eine gute Idee, machen Römerbrief und gucken mal, wie wir Jesus nachmachen können. Und mir geht's so ungefähr wie bei diesem Bild hier, was ich euch mitgebracht habe. Das habe ich bei Füssen aufgenommen, auf dem Foggenhof, ist ein Freizeitzentrum von den FEGs, kann man wunderschön Urlaub machen. Und diese Berge waren echt massiv da. Also egal, wo man irgendwie war, sich im Haus aufhielt, immer wenn man rausguckte, überall waren diese fetten Hammerberge da und es war echt krass. Also man konnte sich denen nicht entziehen. Und ein bisschen so geht es mit Jesus im Römerbrief. Der ist irgendwie mega präsent, ich kann mich ihm nicht entziehen, aber er ist auch schwierig zu greifen. Er ist da und ich habe angefangen, dachte, okay, was mache ich, wie komme ich da irgendwie ran? In den Evangelien ist es leichter. Ich schreibe mal alles an, streiche mal alles an, wo etwas über Jesus steht, wie es erwähnt wird, irgendwie von ihm geschrieben wird, was er macht. Und mein Römerbrief ist ziemlich bunt und ziemlich gelb geworden. Kann ich also empfehlen, ist ein Weg. Und trotzdem merke ich, Jesus ist da, ich spüre ihn, ich kann mich ihm nicht entziehen. Er ist wie so ein gewaltiges Bergmassiv. Und trotzdem ist es gar nicht leicht, ihn irgendwie zu fassen zu kriegen. Und zu sagen, ah, das macht Jesus vor, das mache ich nach. Bisschen leichter in den Evangelien, deswegen der Tipp, schau da nochmal rein. Aber auch im Römerbrief habe ich einen Zugang gefunden, Jesus ein bisschen auf die Spur zu kommen. Es gibt eine Methode, die heißt Römerstraße. Das hat mir ein bisschen geholfen. Die Römerstraße führt durch den Römerbrief hindurch, mal ein bisschen vorwärts, mal zurück. Und macht so zentral deutlich, wer Jesus ist, worum es geht beim Glauben und ja, was man da mit tun kann, wie man sich darauf einlassen kann. Die möchte ich euch mal vorstellen, diese Römerstraße, um Jesus so ein bisschen nachzuspüren in diesem Brief. Es fängt etwas pessimistisch an. Römer 3, Vers 10. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Sehr traurig, pessimistisch. Krasse These, die Paulus da aufstellt. Einfach mal zu sagen, hey Leute, egal wie gut ihr euch fühlt, egal wie gut ihr von euch denkt, egal wie selbstgerecht ihr seid, das heißt nicht, dass ihr wirklich gerecht seid. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und vielleicht fallen dir sofort so ein, zwei, drei Personen ein, die gar nicht mit Gott unterwegs sind. Und du merkst, wow, die inspirieren mich. Die sind richtig gut drauf, die engagieren sich sozial, die haben andere Menschen im Blick, die können sich selber zurücknehmen. Und das ist eigentlich voll das krasse Vorbild. Und dann diese Aussage von der Bibel, Menschen, die mir begegnen, und ich sage, boah, die sind gut. Und Paulus, der sagt, keiner. Keiner ist gut. Und ich merke, das fordert mich heraus, diese Aussage. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen provokativ auch gedacht, dass man sofort überlegt, ja, ist da nicht doch jemand da, der von seinem Innersten heraus, in seinem ganzen Reden und Handeln, in seinem Denken gut ist? Klares Urteil von Paulus ist, es reicht nicht. Egal welches Volk, egal, welchen Menschen dir anschaust, vor Gott können wir schlussendlich nicht bestehen. Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist gut und kein Mensch kann da heranreichen. Keiner ist gerecht. Gott sieht bis in die hintersten Winkel unseres Herzens und seine Herrlichkeit kommt in dem Leben der Menschen nicht mehr zum Ausdruck. Gottes Herrlichkeit, seine Größe und Schönheit kommt in unserem Leben nicht mehr zum Ausdruck, schreibt Paulus. Und es kommt noch schlimmer auf dieser Römerstraße, auf diesem Weg. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Also keiner ist gerecht, keiner kann vor Gott bestehen. Deshalb werden wir schuldig vor Gott. Und dafür kriegen wir Lohn. Ich habe euch mal was mitgebracht, so eine Lohntüte. Ich weiß nicht, wie ihr das noch kennt von früher. Ich kenne es nicht, aber soll es mal gegeben haben. Also, das ist der Lohn. Kommst du hin zu deinem Chef und du sagst, moin, ich will so eine Gehaltserhöhung haben. Ne? Und sagt, alles klar, hier ist dein Lohn. Und der Lohn, den du heute kriegst, so, das ist einmal hier so ein Grabstein, ne? Ruhe in Frieden. Das ist dein Lohn für deine Monatsleistung oder dein Lebenswerk, der Tod. Und genau dieses Bild gebraucht Paulus, also ne, geh zu deinem Vorgesetzten hin und sag, hey, ich habe so viel getan, ich habe das alles vollbracht, jetzt will ich mal ausgezahlt werden, alles klar, hier ist dein Lohn, hier ist der Tod. Und das ist ziemlich krass. Also das, was wir verdienen, wenn wir alle so zusammennehmen in unserem Leben, dann ist das, was wir bekommen. Es ist also riskant, darauf zu vertrauen, was man selber schafft und leistet. Und es ist riskant, darauf zu vertrauen, dass man selbst gut ist und vor Gott bestehen kann mit dem, was man so in seinem Leben zusammenbringt. Die Sünde wird zum Chef, der alle Ungerechtigkeiten aufzählt. Du darfst antreten, deine Arbeit vorweisen und kriegst deinen Lohn. Ganz schön pessimistisch, dieser Paulus. Das Schöne ist, es gibt ein Aber, dieser Vers geht noch weiter. Das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Hier taucht Jesus auf und sofort wird es etwas besser. Ne? Also vorher irgendwie alles düster und dunkel, wenn wir bei uns sind, auf uns schauen, auf das, was wir zustande kriegen. Und jetzt leuchtet so Jesus auf und sofort kommt da neue Farbe rein. Das, was mir für all die Ungerechtigkeit in meinem Leben zusteht, ist der Tod. Das, was ich mir nicht verdient habe, aber geschenkt bekomme, ist das ewige Leben. Also hier ein Geschenk, da mein Verdienst. Und Geschenk ist ja genau das Gegenteil davon, von ich leiste etwas und kriege etwas. Ich werde schuldig vor Gott und mir steht der Tod zu. Ein Geschenk ist etwas, wofür ich nichts geleistet habe. Ein Geschenk kann man sich nicht verdienen. Ich kann nichts dafür tun, jetzt irgendwie, dass mir das zusteht. Es ist etwas Unverdientes. Etwas Unverdienbares. Und das sind so zwei Wege, die wir in unserem Leben einschlagen können. Ich kann sagen, hey, Gott, das ist meine Leistung und ich möchte das, was mir zusteht und ich bin selber gut. Ziemlich gefährlicher Weg. Und ich kann sagen, hey Gott, ich merke, ich schaffe das gar nicht. Ich kann dann niemals an deine Gerechtigkeit, an deine Vollkommenheit heranreichen. Und wenn ich mein Leben schaue, sehe ich ziemlich viel Mist und Scherben. Und deshalb bin ich darauf angewiesen, dass du dich mir schenkst, dass du dich mir auslieferst. Das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, unverdient, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Zwei Prinzipien, Lohn oder Geschenk. Was möchtest du, worauf setzt du in deinem Leben? Sterben, ewiges Leben, sterben müssen wir alle, sagt man manchmal, sofern Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber der Tod ist nicht mehr endgültig. Jesus Christus hat vorgemacht, dass man sterben kann und der Tod nicht das letzte Wort hat. Und ich freue mich darauf, genau das nachzumachen. Jesus ist von den Toten auferstanden. Irgendwann werde ich auch vor den Toten auferstehen, weil der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, weil ich mir diesen Jesus Christus festmache, weil ich dieses Geschenk annehme und sage, Gott, ich brauche dich. Das, was ich vorzuweisen habe, möchte ich lieber nicht ins Spiel bringen, aber ich nehme das Geschenk an, was du mir machst. Und ich bekomme ewiges Leben, weil ich mich an Jesus festmache, der den Tod besiegt hat. Und das ist richtig cool. Und ein bisschen kann man sich auf Sterben auch freuen dann. Hey, Ostern für alle. Jeder, der an Jesus festhält, darf auferstehen von den Toten. Und das krass, was Jesus erlebt hat, durchlebt hat, auch nachmachen. Darauf freue ich mich. Jesus nachmachen in der Auferstehung von den Toten. Einer hat es vorgemacht, hat gezeigt, dass es geht. Und wir vertrauen darauf, dass Jesus körperlich auferstanden ist. Und dass wir es als Christen eines Tages nachmachen dürfen. Wenn Jesus Christus der Herr in deinem Leben ist, also derjenige, der letztendlich sagt, was Priorität in deinem Leben hat, das ist für mich so ein bisschen das, was bedeutet, jemand ist der Herr, jemand, der mir sagen darf, hey Martin, das hat Priorität in deinem Leben. Und das solltest du mal beiseite schieben, das ist gar nicht so wichtig. Sieh mich an, ahme mich nach und guck mal darauf, was wirklich Wert hat. Wenn ich das mache, Jesus zum Herrn in meinem Leben, dann darf ich diese krasse Nummer mit der Auferstehung nachmachen. Weil Jesus ist mein Herr, ich folge ihm nach und ich darf das Gleiche erleben, was er erlebt hat. Römer 5, Vers 8. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus starb nicht stellvertretend für dich, weil du so toll bist, sondern weil Gott dich unendlich liebt. Jesus starb nicht für dich, weil du so herausragend bist, weil du es irgendwie geschafft hast, sondern er starb für dich, weil Gott dich unendlich liebt. Unendlich liebt. Eine Dozentin hat mal gesagt, jeder Mensch wünscht sich, geliebt zu sein. Wenn wir unterwegs sind irgendwo mit anderen Menschen, dann wünschen wir uns, geliebt zu sein, letztendlich. Und Gott spricht dir genau das zu. Ich liebe dich unendlich, ohne Bedingung. Und selbst als du dich noch gegen mich gewandt hast, war ich schon für dich. Das ist das, was Imke erzählt hat am Anfang. Lieben, als ob man nie verletzt worden wäre. Gott hat die Menschen geschaffen als Gegenüber und sie haben sich von ihm abgewandt. Sie haben ihn verletzt, haben sein Vertrauen missbraucht. Und Gott wendet sich nicht ab, sondern Gott liebt immer noch so, als wenn er nie von den Menschen, von mir verletzt worden wäre. Und ich verletze Gott in meinem Leben, dadurch, dass ich ihm nicht den Raum gebe, der ihm zusteht, oder dadurch, dass ich andere Menschen nicht so behandle, wie es ihm zusteht, als geliebte Geschöpfe meines Gottes. Und dennoch bleibt er an mir dran, bleibt an dir dran. Liebt dich unendlich. Wow. Das ist ein Liebesbeweis. Gott gibt sich für uns hin, Jesus Christus. Obwohl wir uns von ihm abgewendet haben, wendet er sich uns, wendet er sich dir zu. Jesus nimmt also den Lohn, der dir zusteht. Also das, wo du sagst, hey, das habe ich in meinem Leben verdient, das habe ich hingekriegt. Das nimmt Jesus dir ab und bringt es ans Kreuz. Er stirbt den Tod, den du verdient hast. Und gibt dir ewiges Leben. Keiner ist gerecht, nicht eine. Alle brauchen Jesus. Da ist die Bibel ziemlich klar. Gott gibt sich hin aus lauter Liebe. Und das bewegt mich, wie Gott sich in Jesus Christus für mich hingibt. Keiner ist gerecht, Jesus ist gerecht. Er nimmt den Lohn, der mir zusteht. Und mir wird Jesus Gerechtigkeit zugesprochen. Römer 10, Vers 9. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist die Zusage, die uns gemacht wird. Wenn du also mit dem Mund bekennst, mit dem Herzen glaubst. Und da merke ich so, hey, Jesus tut etwas, Jesus stirbt am Kreuz, Jesus nimmt meinen Lohn auf sich, Jesus bietet mir das ewige Leben an, das ewige Leben ist ein Geschenk und ich muss bereit sein, dieses Geschenk anzunehmen. Und das ist keine Leistung, ein Geschenk annehmen, aber es ist eine Entscheidung. Und die Frage ist, möchtest du dieses Geschenk annehmen? Merkst du, hey, wenn ich mal ehrlich bin, es reicht wirklich nicht. Also ich kann ganz gut sein, ich kann versuchen, mich gut anzustellen, meine ganz schlechten Eigenschaften so ein bisschen zurückzuschieben, aber so wirklich gut, wirklich gerecht, vollkommen, da komme ich nicht mit. Und ich merke, Gott reicht mir dieses Geschenk und ich bin gefordert zu sagen, ja, ich nehme das Geschenk an, ich brauche dich. Bei allem Nettherrichten des Evangeliums komme ich nicht drum rum, ich bin auf die Leistung eines anderen angewiesen. Das bin ich ja nicht gerne. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wir wollen es ja gerne allein schaffen. Wir möchten ungern um Hilfe fragen, oder? Also mir geht das so. Ich frage eigentlich nicht gerne um Hilfe. Und ich möchte es alleine hinkriegen. Und das Evangelium ist, du brauchst Hilfe. Du bist auf jemand anderen angewiesen, auf die Leistung eines anderen, der es nämlich geschafft hat, in allem Gottes Willen zu erfüllen. Jesus anzuerkennen und anzunehmen, ihm die erste Stelle in seinem Leben zu geben, heißt auch, sein eigenes Scheitern einzugestehen. Ich brauche Jesus. Das ist ja gerade die Frage, ne? Brauche ich Jesus oder nicht? Komme ich allein klar oder nicht? Reicht mein Lebenswerk aus? Bin ich gut, gerecht vor Gott oder nicht? Wenn ich sage, doch, ich nehme das Geschenk an, ewiges Leben, Vergebung, dann heißt das, ich brauche es auch. Ich nehme es nicht nur an, weil es ganz nett ist, sondern weil ich es wirklich brauche und weil ich es nicht allein schaffe. Ich pack's nicht. Ich bin auf ein unverdienbares Geschenk angewiesen. Und das, obwohl ich sonst so gerne eigentlich nicht auf andere angewiesen sein möchte und es selber schaffen möchte, muss ich hier anerkennen, Gott, du bist gut und ich bin es nicht und ich brauche dich. Es ist verdammt schwer, aber ohne dieses Eingeständnis kommst du auf dieser Römerstraße, diesen Weg, den Paulus uns aufzeigt, nicht weiter. Mit dem Mund bekennen, mit dem Herzen glauben. Also im Inneren und im Äußeren. Beides soll übereinstimmen. Nicht nur irgendwie was bekennen, was runterratten Bekenntnisse, sondern auch im Herzen darauf vertrauen. Und andersrum, nicht nur so im Herzen ganz close mit Gott sein, sondern auch in dem, was ich sage und tue, Gott bekennen. Das ist gar nicht so leicht immer, ne? Wo stehst du gerade? Was ist bei dir gerade dran? Glauben, was du sagst mit deinem Mund, also auch im Herzen? Oder auch mal sagen, was du glaubst, welchen Stellenwert Jesus in deinem Leben hat. Am 9. Juni feiern wir unser Gemeinde- und Tauffest. Und das ist eine ziemlich gute Gelegenheit, mit dem Mund zu bekennen, was du in deinem Herzen glaubst. Aber wenn du sagst, hey, ich bin nicht getauft und das ist noch so ein Thema für mich, lass uns da in ein Gespräch kommen, ganz konkrete Möglichkeit zu sagen, hey, ich will nur nicht für mich so glauben und in meinem Inneren, sondern ich möchte auch mit meinem Mund bekennen und sichtbar deutlich machen, ich gehöre zu Jesus, er ist der Herr in meinem Leben. Dann 9. Juni, Taufe in Twilbeker See. Und dann gibt es eine Zusage in Vers 13. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn wir auf Jesus vertrauen, dann reicht Jesus aus, dann sind wir gerettet. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Keiner ist gerecht. Keiner außer Jesus. Und jetzt passiert Folgendes nochmal. Jesus nimmt meine Ungerechtigkeit und bezahlt oder ja, kostet den Lohn voll aus, gibt ihn voll aus, also er stirbt am Kreuz. Und ich werde für gerecht erklärt. Also mir wird etwas genommen, was nicht ausreicht. Dann stehe ich nicht neutral vor Gott, sondern ich stehe vor Gott gut da, weil mir etwas hinzugefügt wird, was nur Jesus geschafft hat, gerecht vor Gott zu sein. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, also ich vertraue auf Jesus, ich vertraue auf das, was er getan hat, ich vertraue nicht mehr auf meine Leistung und das, was er getan hat, wird mir eingerechnet. Was hat er getan? In allen Dingen Gottes Willen getan. Das heißt, ich stehe nicht mehr irgendwie schwierig, ungerecht oder neutral vor Gott, ich stehe vor Gott gut da. Und manchmal kennt ihr das vielleicht, wenn man denkt, ah, ich bin nicht in der Bibel gelesen, nicht gebetet und irgendwie, ich komme hier nicht voran, ich bringe mich in der Gemeinde nicht an und das ist nicht in Ordnung. Und diese Eigenschaft und das muss ich auch noch. Und ja, Jesus ähnlicher werden, ich pack sie so richtig. Ah, ich bin ganz weit weg von Gott. Aber das Evangelium ist, dass es nicht mehr ich bin und nicht mehr meine Leistung, was mich Gott nahe bringt, sondern Jesus Christus und das, was er getan hat. Das ist alles gut, ne? Also mit Gott in Kontakt stehen, in der Bibel forschen, in der Gemeinschaft mit anderen Christen sein. Aber wenn das mal nicht so läuft, dann sind wir auf einmal nicht ungerecht geworden. Dann sind wir auf einmal nicht weit weg von Gott, weil Gott nicht auf das schaut, was ich irgendwie hinkriege in meinem Leben, sondern er schaut auf Jesus Christus und der hat es hingekriegt. Und in Jesus Christus sieht er mich und sagt, boah, der Martin ist ein richtig geiler Typ, ey, der hat's voll drauf. Der ist mit mir unterwegs und ich liebe ihn. Und Gott liebt auch dich. Und er sieht das, was Jesus getan hat und nicht, was du tust oder nicht tust. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wissen, dass es gut ist für unser Leben. Aber wir wissen auch, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, auf ihn vertrauen, dann sind wir gerecht, dann stehen wir vor Gott gut da, egal was uns der Teufel alles sonst auch einreden möchte. Weil wir auf Jesus gesetzt haben, wird uns seine Gerechtigkeit angerechnet. Weil wir auf ihn vertrauen, sind wir gerecht. Wir bekommen seinen Lohn. Also einen Lohn geben wir ab und den Lohn von Jesus Christus bekommen wir. Ewiges Leben und Frieden mit Gott. Gott liebt uns nicht länger, obwohl wir es nicht verdient haben. Er liebt uns als seine Kinder, wenn wir Jesus Christus annehmen. Das ist nochmal was anderes. Als jeden Mensch auf dieser Erde gilt Gottes Liebe. Weil das, was da steht in Römerbrief, es gilt für alle Menschen. Gott liebt uns, obwohl wir weit weg von ihm sind. Aber es ist noch was anderes auch, diese Liebe anzunehmen, sich da hinein zu begeben und sagen, Gott, du bist jetzt mein Vater und ich bin dein Kind. Und Gott liebt nicht mehr als seinen Feind, sondern jetzt als sein Kind. Das ist nochmal eine krassere Nummer, finde ich. Über uns steht nicht länger ungerecht, nicht ausreichend, reicht nicht, passt nicht, Versager. Über uns steht gerechtfertigt durch Jesus. Gerecht gesprochen, der in allem Gottes Willen entsprach. Ich fasse nochmal zusammen, die Band kann schon mal nach vorne kommen, die einzelnen Punkte von unserem Weg von der Römerstraße. Zu Anfang haben wir eine steile These. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Paulus provoziert, ich merke, ich bin doch auch ganz gut, Gott. Und ich merke aber auch, wenn ich genauer hingucke, es scheint nicht ganz zu reichen. Und ich muss mich entscheiden, ob ich sage, hey, ich will meinen Lohn, ich will das, was mir zusteht, aufgrund meiner Leistung. Oder ich sage, Gott, ich pack's nicht. Ich entscheide mich für das Geschenk, was du mir machst. Und ich weiß, dass ich mir das nicht verdienen kann. Nicht im Vorhinein und auch nicht im Nachhinein noch irgendwie durch gute Taten und Werke. Es bleibt unverdient. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns macht, in seiner Gnade, ist das ewige Leben Jesus Christus, unserem Herrn. Geliebt ohne Ende. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass er Christus für uns starb, als wir noch meilenweit von ihm entfernt waren. Und ich bin gefordert, darauf zu reagieren. Keine Reaktion ist auch eine Entscheidung. Wie reagierst du darauf? Ich kann mit meinem Mund bekennen, ich gehöre zu Jesus Christus und ich kann mit meinem Herzen glauben, ich vertraue auf Jesus Christus. Aber es verlangt mir eine Entscheidung, eine Reaktion ab. Ich kann da nicht neutral stehen bleiben. Nehme ich es an oder nicht? Und schlussendlich endlich gerecht. Endlich wieder mit Gott okay. Endlich zählt mir nicht mehr das, was ich irgendwie mit Anstrengung hinkriege oder im Versagen nicht schaffe. Endlich zählt das, was Jesus am Kreuz und seinem ganzen Leben getan hat. Aufgrund des Glaubens bin ich gerecht erklärt worden. Ich habe Frieden mit Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn. Ich möchte jetzt beten zum Abschluss der Predigt und ich lade euch ein, so im Herzen mit dabei zu sein, das mitzubeten und so ein bisschen da so entlang zu gehen bei dem, was wir uns heute angeguckt haben und zu sagen, Gott, ich möchte das, ich möchte Ja sagen, ich möchte das Geschenk annehmen und ich möchte nicht länger auf das gucken, was ich habe. Gott, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du mich schon immer geliebt hast, obwohl ich nicht so lebe und gelebt habe, wie du es dir vorstellst. Ich danke dir, Gott, für deine unendliche Liebe, die mir gilt. Du siehst mich freundlich an. Du freust dich über mich. Und du bist für mich. Und Gott, ich bekenne, wenn ich auf mein Leben schaue, dass es nicht reicht, dass ich vor dir nicht bestehen kann. Gott, ich kapituliere vor dir und ich gebe dir alles, was in meiner Tüte so drin ist, und sage, bitte nimm du das. Bitte vergib mir alles, was mich von dir trennt. Gott, ich entscheide mich dafür, dein Geschenk anzunehmen. Das ewige Leben in deinem Sohn Jesus Christus. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir ähnlicher werden in dem, wie du bist, wie du denkst, wie du Menschen siehst, für die du nachgehst. Und Gott, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Du hast mich schon immer geliebt. Und jetzt liebst du mich als deinen Sohn und als deine Tochter. Amen.